die Presse.
Mein Name ist Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist, der tägliche Podcast der Presse. Und wir befassen uns in dieser Folge kurz vor dem Heiligen Abend noch einmal mit der heimischen Politik. Wobei Sie es ja eh schon wissen, eine neue Regierung wird heuer nicht unter dem Weihnachtsbaum liegen. Die Koalitionsverhandlungen gestalten sich nämlich wie ein ungeliebtes Familienfest. Die Stimmung vergangenen Freitag war doch sehr, sehr schlecht. Manche fürchteten sogar, dass ÖVP, SPÖ und NEOS einen Scherbenhaufen als Weihnachtsgeschenk präsentieren würden. So unterschiedlich sind die Ansichten der Parteien. Was soll ich sagen? Schlechte Stimmung rund um Weihnachten kommt in den besten Familien vor. Wie geht es nun weiter? Das erklärt gleich meine Innenpolitik-Kollegin Elisabeth Hofer. Elisabeth, die Stimmung bei den Koalitionsverhandlungen am Freitag dürfte ja wirklich schlecht gewesen sein. Waren die Verhandlungen kurz vor dem Scheitern?
Also so knapp, wie teilweise ventiliert wurde, auch vom Boulevard ventiliert wurde, war es, glaube ich, in Wahrheit nicht. Aber ja, was du sagst, stimmt. Die Stimmung war wirklich schlecht und die NEOS fanden, sie steigen bisher viel zu schlecht aus. Für sie muss mehr drin sein. Also fast gescheitert vielleicht insofern, als die NEOS wirklich überlegt haben, wie sehr das für sie noch Sinn ergibt und ob sie nicht sich zurückziehen sollen aus diesen Verhandlungen. Weil sie müssen ja, das muss man dazu sagen, als einzige Verhandlerpartei das Koalitionsabkommen dann von einem Parteitag quasi genehmigen lassen. Das müssen die anderen nicht. Also man hat hier mehr Verpflichtung den eigenen Mitgliedern gegenüber. Und jetzt hat man aber am Freitag nach 9 Stunden Verhandlungen dann doch eine ganz wichtige Einigung erzielt. Und man muss sagen, damit gehen die Verhandler jetzt eigentlich zumindest mit einer Stimmung in die Feiertage, in der es weitergehen kann, in der dieses Modell Türkis-Rot-Pink doch noch vielleicht oder wahrscheinlich eine Zukunft hat.
Bevor wir jetzt aber auf diese Einigung am Freitag eingehen, geht es mir jetzt trotz allem noch ein bisschen um das Zwischenmenschliche. Warum gestalten sich diese Verhandlungen so schwierig? Also es muss ja allen klar sein, dass bei 3 Parteien nicht jeder an seiner Parteiideologie festhalten kann. Und dass es ja in Wahrheit darum geht, eine gute gemeinsame Lösung für dieses Land zu finden. Aber offenbar ist es schwierig. Warum?
Weil was eine gute Lösung für dieses Land ist, am Ende leider doch wieder eine ideologische Frage ist. Und die Ausgangssituation dieser Verhandlungen ist recht undankbar, weil das, was Beate Meil-Reisinger ständig sagt, dass man verhandelt, weil man möchte, nicht weil man muss, halt auch nur bis zu einem gewissen Grad stimmt. Weil natürlich wissen alle Beteiligten, wenn sie das jetzt nicht schaffen, wenn sie das nicht auf die Reihe bekommen, dann steht schon die FPÖ vor der Tür, die vielleicht die nächste Wahl gewinnt, vielleicht regiert, auf jeden Fall aber ganz große Zugewinne haben wird. Also man steht hier eigentlich unter einem irrsinnigen Druck und alle sind, wie du auch schon gesagt hast, irgendwie damit beschäftigt, ihre eigenen Parteiinteressen zu wahren, weil es eben nicht nur die Situation im Bund gibt, sondern man auch in den Ländern Wahlen zu gewinnen hat. Jetzt im Jänner dann im Burgenland, in Niederösterreich stehen Gemeinderatswahlen vor der Tür und natürlich hat jede Partei hier irgendwie auch im eigenen parteiinternen Hintergrund Leute, die sagen, Leute, wir müssen hier jetzt schauen, dass wir nicht schwach dastehen, dass wir nicht verlieren. Wir müssen zum Beispiel, also wir müssen zumindest unsere Klientel befrieden.
Ja, aber ist es nicht genau wieder der falsche Ansatz, alle immer befriedigen zu wollen und sich nicht auf was Neues einzulassen? Warum nicht mal in die andere Richtung gehen und sagen, okay, ich versuche jetzt auch meine Parteikollegen von einem neuen Weg zu überzeugen, weil es vielleicht die andere Partei doch was Intelligentes ausgeheckt hat?
Na, das ist Politik und am Ende passiert das ja auch. Also sonst wird ja niemals eine Regierung zustande kommen und wäre in der Vergangenheit nie eine Regierung zustande gekommen. Aber dass es mal dauert, weil alle mal austesten wollen und müssen, wie weit sie denn gehen können, bevor sie dann einen Minischritt auf die anderen zumachen, das ist ganz normal und auch im Sinne des Erfinders und das braucht ein bisschen Zeit.
Gibt es eigentlich so etwas wie Teambuilding oder Mediationsverfahren im Vorhinein? Also man kennt es ja mittlerweile aus jedem Kongress. Ich erinnere mich jetzt gerade noch ans Forum Alpbach, da hat ungefähr jedes Seminar mit Teambuilding-Maßnahmen angefangen, um diese ganzen verschiedenen Positionen mal auf einen Punkt zu kriegen. Man kennt es aus der Wirtschaft. Das ist heutzutage eigentlich Usus, das sowas in Koalitionsverhandlungen auch.
Nein, also anders als in der Wirtschaft ist in der Politik ja der Konflikt und das andere Meinungssein ein bisschen systemimmanent. Was es aber schon gab, auch zu Beginn dieser Regierungsverhandlungen, ist, dass man ein bisschen die Vergangenheit aufgearbeitet hat, was das Gebaren in den Urschüssen zum Beispiel anging, was auch das Verhalten der jeweils anderen Parteien rund um den Rücktritt oder Rückzug von Sebastian Kurz anging. Das ist ja in der ÖVP ein riesiges Trauma, das man noch nicht überwunden hat. Also das war ganz zu Verhandlungsbeginn meinen Informationen zufolge durchaus Thema, dass man sich hier quasi ein paar Brocken der Vergangenheit aus dem Weg räumt, um dann in die Zukunft gehen zu können. Aber näher an Mediation ist man da nicht gekommen, nein.
Gehen wir zum Inhaltlichen. Worauf hat man sich denn jetzt am Freitag genau geeinigt?
Ja, also Österreich muss dringend Geld sparen. Und zwar viel, also laut EU-Rechnung 18 bis 24 Milliarden Euro. Und die Frage ist eben, wie das gelingen kann und welchen Sparpfad man dazu einschlägt. Und je nach Sparpfad muss dann entweder über wenige Jahre pro Jahr mehr gespart oder über mehrere Jahre pro Jahr weniger gespart werden. Und man hat sich jetzt auf Zweiteres verständigt. Das bedeutet, man hat einen 7-jährigen Sparpfad und man hat sich auch darauf geeinigt, dass es ein Doppelbudget geben wird für die Jahre 2025, 2026 und nicht wie sonst immer nur für ein Jahr.
Und was heißt das jetzt im Detail?
Naja, wie dieser Sparpfad jetzt im Detail ausschauen wird, ist jetzt ganz schwer zu beantworten, weil es eben noch eine zweite ganz wichtige Frage gibt, die im Raum steht, nämlich ob man sich in ein EU-Defizitverfahren begeben wird oder eben nicht. Und je nachdem sprechen wir von unterschiedlichen Konsolidierungsvolumina und je nachdem, wie hoch die sind, wird eben auch feststehen, wie viele Milliarden im ersten Jahr und in den darauffolgenden Jahren eingespart werden müssen. Ziel ist jedenfalls, das ist, was man jetzt schon sagen kann, das Einsparen von 18 Milliarden bis ins Jahr 2031. Das wird dann einem Defizit von 1% des BIP entsprechen.
Was für einen Schaden hätten wir, wenn wir so ein EU-Defizitbudget hätten?
Also fangen wir mit dem Nutzen an. Man hätte ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Man könnte einfach Schulden machen oder müsste die Schulden nicht so schnell begleichen. Dafür hätte man aber viel mehr Kontrolle durch die EU-Kommission. Man müsste mit der einen Sparpfad festlegen. Es gäbe Sanktionen in Form von Geldbußen, wenn man den Sparpfad nicht einhalten kann. Es geht aber auch um ganz Banales wie einen Image-Schaden für Österreich oder dass die heimischen Zinsen dann noch steigen würden.
Also wir reden da ja einfach jetzt sowas Ähnliches, wie man aus der Wirtschaftskrise kennt von Ländern wie Portugal.
Genau, es gibt ja auch Länder, die aktuell ein Defizitverfahren haben. Italien und Frankreich zum Beispiel.
Also diese Frage ist noch offen. Und wird wahrscheinlich sehr die Zukunft entscheiden, weil ich glaube, die SPÖ will unbedingt dieses Defizitverfahren.
Genau, die SPÖ wird sich gern reinbegeben, die ÖVP nicht so gern. Die Neos sind recht zurückhaltend, aber glaube ich auch eher auf Seite der ÖVP und sagen, nein, entscheiden wird man es müssen bis zum 21. Jänner. Da treffen sich die EU-Finanzminister und bis dahin muss dann der Sparpfad auch feststehen.
So, jetzt ist nach dieser Einigung am Freitag, die präsentiert worden ist, sind alle Parteien getrennt voneinander aufgetreten. Wieder ist der österreichischen Bevölkerung vermittelt worden, naja, sehr einig ist man sich nicht. Woran spießt es sich noch?
Also eben neben dieser Frage, ob man sich ins Defizitverfahren begeben will oder nicht, geht's um die Frage der Steuern, der neuen Steuern speziell. Also zum Beispiel der vermögensbezogenen Steuern, wie sie die SPÖ will, aber einfach auch allgemein, wie man sich hier ein- und ausgabenseitig neu aufstellen will. Die Neos wollen Leuchtturmprojekte, zum Beispiel eine Pensionsreform. Die SPÖ neben der Vermögensteuer zum Beispiel eine Bankenabgabe oder die Rücknahme der Köstsenkung. Und es gibt zwar in unterschiedlichen Untergruppen, Verhandlungsuntergruppen, viel Einigkeit, zum Beispiel in Sachen Mobilität, Verkehr, Landwirtschaft, sogar Integration gibt es überraschend viel Einigkeit. Aber man darf nicht vergessen, die Untergruppen haben noch nicht über Geld gesprochen. Also dass es Einigung gibt, solange man nicht sagen muss, aber dafür haben wir Geld und dafür nicht, ist jetzt noch kein Kunststück. Das wird schon noch komplizierter.
Warum diskutiert man nicht einfach vorhandenes Geld besser aufzuteilen? Also diese ewige Diskussion nach neuen Steuern, ja. Aber wir wissen alle, wie viel Geld einfach täglich in diesem Staat versickert. Warum nimmt man das nicht einfach mal her und sagt, okay, da stellen wir jetzt gewisse Dinge einfach neu auf, dann ist auch mehr Geld dann, dann freut sich die SPÖ auch.
Das passiert. Also was wir jetzt schon wissen, ist, dass im Finanzministerium eine Reihe von Förderungen ausgemistet, verzeiht, dass ich das so salopp sage, aber ausgemistet wird und dass es einfach Überlegungen gibt, wie viel man einsparen kann, indem man eben, wie du sagst, bestehende Gelder anders einsetzt. Man wird die Bildungskarenz wohl streichen. Auch da kommt ein bisschen Geld daher. Man wird den Klimabonus wohl streichen.
Das ist dann alles nicht die großen Würfe.
Oder? 2 Milliarden immerhin. Aber es, wie du sagst, es wird einfach nicht reichen. Also es ist der österreichische Staatshaushalt im Moment so schlecht benannt, muss man sagen, dass es schon wahrscheinlich Reformen im größeren Stil brauchen wird, um hier sich wieder zu konsolidieren.
Also wir reden da von großen Strukturreformen.
Ja, absolut.
Gewisse Dinge, aber da ist jetzt noch nichts ins Rennen geworfen worden, oder?
Naja, die Neos werfen immer wieder eine Pensionsreform in die Ziehung. Das ist natürlich schon eine irre Summe an Geld, die man dadurch bewegen könnte, würde. Die Frage ist immer, zu welchen Lasten. Also man kann natürlich eine Pensionsreform durchführen. Das würde dann aber heißen, dass wir alle wahrscheinlich länger arbeiten werden müssen. Und das macht natürlich bei den Wählerinnen und Wählern keine gute Laune.
Wie gehen jetzt noch die Parteien in die Weihnachtsfeiertage? Was ist denn der Fahrplan? Wann wird denn weiter verhandelt? Weiß man das überhaupt?
Naja, also in diesen Untergruppen, beziehungsweise ich nenne das immer Budget-Tüftlergruppen, da gibt's immer Bewegung und da wird immer verhandelt. Und ich kann es dir nur berichten aus vergangenen Regierungsverhandlungen. Da ist quasi am 24. am Vormittag durchaus noch zusammengesessen und verhandelt worden. Und dann eigentlich ab dem 25. wieder. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es da viele Pausen geben wird. Wann die Steuerungsgruppe bzw. die Gruppe der Parteichefs und Chefinnen wieder zusammentrifft, steht es meinen Informationen zufolge noch gar nicht fest. Aber bis 21. Jänner muss man sich eben vor dem Treffen der EU-Finanzminister auf einen Sparpfad einigen. Also man steht da durchaus unter Zeitdruck, auch abgesehen von der Stimmung in der Bevölkerung, die natürlich auch nach einer Regierung verlangt.
Der neue steirische blaue Landeshauptmann Mario Kunasek hat in der ZIP2 am Sonntagabend betont, dass Blau-Schwarz im Bund quasi schon weiter wären, würden sie verhandeln. Weiß man was, wäre die FPÖ noch bereit zu regieren, sollte die Dreierkoalition scheitern?
Ja, zu ihren Bedingungen, und ihre Bedingungen heißen immer mit Herbert Kickl als FPÖ-Chef und am besten als Kanzler in ihrer Wahrnehmung. Und laut Status Quo will das niemand sonst. Also ihre Bereitschaft ist da, übrigens ist auch die Bereitschaft der Grünen da, einzuspringen, falls die Neos sich verabschieden aus den Verhandlungen. Aber es sieht nicht so aus, es wird dafür jemand als Partner zur Verfügung stehen.
Wann rechnest denn du mit einer Koalition?
Am 20. Jänner.
Ja? Ja. Weil?
Das ist, glaube ich, ein Datum vor dem EU-Finanzministertreffen. Da muss man sich dann überhaupt oder ohnehin auf diese Sparmaßnahmen geeinigt haben. Und wenn das mal feststeht, ist der Rest, glaube ich, eher Kleingramm. Dann geht es nur ein bisschen um die Verteilung der Ministerien. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man das nicht auch schon in den letzten Tagen ein bisschen angegangen ist und dass es da nicht schon Kandidaten und Kandidatinnen gibt und sich das immer weiter herauskristallisiert. Also tatsächlich, glaube ich, wenn der Sparpfad feststeht, und wie gesagt, das muss so bis zu diesem Zeitpunkt, dann ist, glaube ich, der Rest eine vergleichsweise Kleinigkeit.
Gut, danke Elisabeth.
Gern.
Ja, das wird noch spannend, was das neue Jahr bringen wird. Ich wünsche Ihnen jedenfalls jetzt schon ein schönes Weihnachtsfest mit deutlich besserer Stimmung als bei den Koalitionsverhandlungen. Und falls Sie doch etwas Zeit für sich brauchen, am 24. Dezember präsentiert Ihnen meine Kollegin Anna Wallner noch eine Folge über die Presse-Podcast-Person des Jahres. Bis dahin sage ich Danke fürs Zuhören und bis bald.